Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Römerbrief im 15. Kapitel. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne dies Wort an unserem Herzen. Amen. Ihr Lieben, was sorgt bei euch für frohe Adventsstimmung? Muss es da abends düster und dunkel werden, damit die Kerzen richtig schön leuchten und ihr Licht zur Geltung kommt? Oder ist es vielmehr der süße Geruch von Plätzchen und der Duft, der aus der Küche oder aus dem Ofen kommt, wenn die Bredlebäckerei, wie es im Schwäbischen heißt, oder die Plätzchenbäckerei so richtig auf Volltouren läuft? Was ist das, was in eure Herzen so richtig die frohe Adventsstimmung bringt und wach werden lässt? Vielleicht die Lieder, die man jetzt hört überall aus den Lautsprechern, oder die Lieder vielleicht auch, die ihr von der CD euch anhört, beziehungsweise vielleicht auch selber auf der Zunge oder am Herzen summt und singt. Nun, es gibt ja nicht nur frohe Nachrichten in diesen Tagen. Spätestens wenn wir die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten einschalten, dann hören wir, wie viel Klagelieder es gibt. Und mancher kann auch in seinem eigenen Leben Klagen anstimmen in dieser Adventszeit und vielleicht besonders traurig sein, weil er sich erinnert, wie schön war es damals, als ich nicht allein da sitzen musste, oder wie schön wäre es denn, wenn Familie und Kinder wieder friedlich zusammensitzen könnten. Dann kann die frohe Stimmung der Adventszeit, die von Kerzen oder Plätzchen hervorgerufen wird, schnell ins Gegenteil umschlagen. Wir brauchen also noch eine stärkere Kraft, die uns Freude geben kann. Und diese Kraft, die ursprüngliche Kraft und der Antrieb für das ganze Weihnachtsfest und für die Adventsfreude natürlich auch war und bei uns bleiben soll, das ist eine Kraft, von der der Apostel Paulus hier redet zu den Christen in der Gemeinde in Rom. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift hoffen. Geduld, Trost, Hoffnung, wo finden wir das? Bei dem Duft, der aus dem Backofen weht? Bei dem flackernden Licht der Kerzen? Nein. Was zuvor aufgeschrieben ist, das bringt uns Trost und Hoffnung. Da sitzt also eine Familie zusammen am Abendbrottisch. Die Wurst ist aufgegessen, die Salatschüsseln sind leer. Und trotzdem läuft die Familie noch nicht auseinander. Noch bekommt der Fernseher nicht das Wort, man nimmt sich Zeit, man holt sich Kraft. Und zwar eben aus dieser Kraftquelle, von der der Apostel Paulus hier redet. Da liegen zwei Bücher auf dem Tisch, die Bibel und das Gesangbuch. Kennt ihr das Bild? Gibt es das in unserer Zeit noch? Dass man sich Zeit nimmt, um diese Kraftquelle anzuzapfen, von der in unserem Gotteswort heute die Rede ist. Oder vielleicht ein anderes Bild, da sitzt jemand allein, ein älterer Mensch, und sitzt im Lehnstuhl, und statt in die Zeitung zu schauen durch seine Lesebrille oder statt den Fernseher einzuschalten, Und sich betüdeln zu lassen, hat er ein Buch in der Hand. Ein abgegriffenes Buch, das schon so viel benutzt wurde und wo Randklossen auf die Seiten geschrieben sind. Ein Buch, was im Regen gebraucht soll. Ein Buch, was eine Tankstelle ist, wo man Kraft tanken kann. Eben das, wovon der Apostel Paulus hier redet und die Christen in Rom ermahnen. Denkt an diese Kraftquelle, das, was zuvor aufgeschrieben worden ist, es ist für euch aufgeschrieben, das ist ganz wichtig. Dann sagst du vielleicht, ja, ich habe so viel zu tun in der Adventszeit, da ist so viel vorzubereiten, so viel Päckchen zu packen, so viel Plätzchen zu backen, da habe ich einfach nicht die Kraft, auch noch dieses Buch aufzuschlagen, das mir ja ohnehin viel zu unverständlich erscheint. Ich habe es ja mal versucht, die Bibel zu lesen, aber da stehen so alte Worte drin, womöglich noch mit alter Schrift, und ich verstehe die Zusammenhänge nicht, und dann habe ich es wieder zur Seite gelegt. Wisst ihr, ihr seid nicht die Einzigen, denen es so geht. Die Christen in Rom, die gerade zum Glauben gekommen waren, machten eine ähnliche Erfahrung. Sie lasen in den Heiligen Schriften, aber dachten, ach na ja, gut, die Propheten, die reden eben zu dem alten Gottesvolk da in Palästina, die damals gelebt haben. Was hat das mit mir heute in der Hauptstadt der Welt, im modernen Rom zu tun? Und dann lasen sie die ganzen alten Geschichten und haben gesagt, na ja gut, das ist eben die Geschichte von dem Volk Israel, aber was hat das mit mir zu tun? Ich lebe doch in Rom und wir Römer haben doch unsere eigene Geschichte. Oh ja, das hat was mit uns zu tun. Nicht nur mit den Römern damals, das hat was mit dir heute zu tun, im 21. Jahrhundert. Das ist zwar die Geschichte von dem alten Gottesvolk, aber es ist eben auch die Geschichte, wie Gott überhaupt mit den Menschen handelt. Und so redet Gott durch die Worte der Bibel zu uns. Willst du diese Kraftquelle anzapfen, fährst du zu dieser Tankstelle, bekommst du von dort Kraft und bekommst du von dort Geduld und Trost? Schau das an. Da ist die Rede von Abraham. Dem hatte Gott zugesagt, Abraham, du wirst ein großes Volk werden. Und aus deinem Nachkommen wird einer kommen, aus dem alle Völker. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Geh vor dein Zelt und schau es an. Und Abraham hatte sich gefreut über diese Zusage, aus seinem Zelt herausgetreten und hatte die Sterne gesehen und hatte gedacht, ja, so ein großes Volk wird es. Aber die Sache hat einen Haken gehabt. Er hatte noch nicht mal ein einziges Kind. Gott hatte ihm großartige Zusagen gemacht, aber was ist daraus geworden? Und er musste warten, Jahre und Jahre, bis ins hohe Alter, bis Gott ihm dann endlich tatsächlich einen Nachkommen schenkt. Man denkt an Josef. Also nicht den Josef von der Maria, sondern im Alten Testament Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde. Nach Ägypten, in ein fremdes Land. Und dort versuchte er fleißig zu sein. Doch dann wurde er denunziert. Dann kam er ungerecht ins Gefängnis. Er brauchte viel Geduld. Er tröstete sich mit Gottes Zusagen. Und dann griff Gott ein. Mit einem Schlag wurde aus dem Gefangenen der zweite Mann im Reichen in Gefahr. Und Gott hatte alles vorbereitet, all die Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren war, all dieses Leid, diente dafür, dass sein ganzes Volk genug zu essen hatte. Ihr kennt die Geschichte mit den sieben mageren und den sieben fetten Jahren. Die Gottesmänner, so haben wir es uns ja in den Predigten jetzt diese Adventszeit angeschaut und angehört. Die Gottesmänner redeten von der Hoffnung. Da kommt einer, der Leid und Not in dieser Welt beenden wird. Und sie lebten diese Hoffnung, sie vertrauten darauf. ist das was für uns? Ja, wir wissen sogar viel mehr. Wir wissen, wie Gott seine alten Zusagen hat in Erfüllung gehen lassen. Wir kennen diese Geschichten von den Hirten. Auf den Feldern von Bethlehem, die darauf warteten, dass der Messias irgendwann kommt, und plötzlich in der Nacht reißt der Himmel auf und die Menge der himmlischen Heerscharen sind da und der Engel sagt ihm: Heute ist der Heiland geboren. Ja, er ist gekommen. Und wir wissen viel mehr. Wir lesen es in den Worten der Bibel, wie dieses Kind aufwuchs. Und was es dann getan hat, dass er sich erniedrigte. Bis zum Tod, ja zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Dass er sich so weit erniedrigte, dass er sich hinrichten ließ, der Herr aller Herren, damit wir frei sind, damit deine Schuld bezahlt ist. Ja, da steckt so viel drin. In diesen Worten der Schrift, wenn wir uns Zeit nehmen und uns rein vertiefen, wir sollen diese Worte lesen. Gott will uns aus den Worten der Schrift offen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Großartig, was Gott uns da anbietet, indem er uns in den Worten der Bibel zeigt, wie er über die Jahrhunderte, ja über die Jahrtausende mit Gottes Volk gegangen ist, wie er mit ihnen gehandelt hat, wie er ihr Leben beeinflusst hat, lesen wir es lieber. Denn Gott handelt so auch in deinem Leben. Er ändert dein Leben auch. Und er gibt dir diese Zusage, dass er dich begleitet, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt, dass er Licht auf deinem Weg ist. Und er gibt dir diese Zusage. Und das ist ja das Großartige, dass Jesus wiederkommt. Und die Apostel, wenn wir es lesen, die Geschichten, wir haben es ja in der Bibelstunde gemacht am Anfang von diesem Jahr, dass wir uns angeschaut haben, wie der Apostel Paulus dann rausgegangen ist und diese Botschaft weitergesagt hat, und in einer Zeit, und in einer Welt, die voll Götzendienst war, gesagt hat, da ist der lebendige Gott, da ist Jesus, und er wird wiederkommen. Von dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, waren die Apostel beseelt und hatten natürlich nicht nur Freude gehabt bei der Ausbreitung des Evangeliums, vielmehr wurden sie gefangen genommen, sie wurden widersprochen, sie wurden ausgelacht und sie waren getötet. Und trotzdem sagt uns der Apostel Paulus in der Lesung von heute: Freut euch. Und abermals sage ich euch: Freut euch. Er hatte diese Freude im Herzen, dass Gott mit uns geht und dass Gott uns ein Ziel für unser Leben, nämlich die Ewigkeit. Woher wissen wir das? Wo können wir wieder Trost und Freude auftanken? Eben in dem, was Gott hat aufschreiben lassen, in den Worten der Bibel. Darum ist es aufgeschrieben worden. Damit wir Geduld haben. Damit wir, das ist eigentlich wirklich die Bedeutung von dem Ausdruck, der da verwendet wird, dass wir darunter bleiben. Darunter bleiben unter der Last. Ja, Gott muss uns ab und zu eine Last auflegen, damit wir nicht zu leichtfüßig werden, damit wir nicht abgeben und dann tief stürzen, im Glauben vielleicht sogar abkommen, den Weg verlieren. Deswegen legt er uns eine Last auf. Aber schau dir es an, in den Geschichten, in den Ereignissen, die in der Bibel aufgeschrieben sind, Gott legt nur immer so eine Last auf, dass ihr es ertragen könnt, dass ihr darunter nicht zusammenbricht. Denn alles, was dir geschieht, das sollte zum Besten geschehen. Nämlich zu dem, dass du errettet bist und errettet bleibst, dass du das ewige Ziel nicht verfehlst. Warum gibt es dieses alte Buch mit den manchmal so schwierigen Prophetenworten, wo wir erstmal grübeln müssen, was sie eigentlich bedeuten? Warum hat Gott das alles aufgeschrieben, aufschreiben lassen? Und warum haben wir dieses Buch heute noch? Das alles ist aufgeschrieben worden, damit wir durch den Trost der Schrift hoffen. Nun allerdings bekommen wir diesen Trost, diese Hoffnung nicht, wenn die Bibel ein verschärftes Buch ist auf unserem Regal. Diesen Trost, diese Hoffnung, diese Kraftquelle zapfen wir nicht an, wenn die Bibel im Buchladen irgendwo steht oder sich in digitaler Form vielleicht auf der Festplatte trägt. Die Bibel will gelesen werden. Es wird uns von Maria gesagt, in der Weihnachtsgeschichte. Nachdem die Hirten gegangen waren, was macht Maria? Das Kind stillen, Windeln waschen, ja sicherlich, aber gesagt wird was anderes. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. All das, was die Hirten von den Engeln gesagt hatten, was auch die anderen gesagt hatten, Simeon im Tempel und Diana, was der Engel selber gesagt hat, sie behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wie macht man das? Diese Worte im Herzen bewegen, also Kindern würde ich sagen, auswendig lernen. Dann hast du sie ins Herz gelernt. Wenn man dann so eine bestimmte Altersgrenze überschritten hat, ist es mit auswendig lernen nicht mehr so das Ding. Aber schreib dir verschiedene Bibelworte, die dich besonders getröstet haben, schreib sie dir raus. Oder druck sie dir aus mit dem Computer. Häng sie dir eins an die Wand. Oder kauf dir ein Poster mit dem Bibelwort drauf. Eine Spruchkarte. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn du dann einen Tag über langweilige Sachen zu machen hast, an der Maschine stehst, im Betrieb oder an der Schlange stehst, im Geschäft oder an der roten Ampel stehst, dass dein Herz anfängt, diese Worte wieder zu bewegen, sie lebendig werden. Euch ist der Heiland geboren. Wir wissen, dass denen, die Gott dienen, alle Dinge zum Besten dienen. Diese Worte der Zusage, des Trostes, die sollen nicht in dem Buch stehen bleiben. Die sollen nicht dort tot der Buchstaben sein auf vergilbtem Papier, sondern lebendige Worte, die in unserem Herzen bewegen, ja vielleicht geradezu ein Eigenleben führen. Und vielleicht sind es die Lieder, mit denen wir besser diese Worte bewegen können, weil da noch eine Melodie dazu ist. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, wenn man früh den Tag mit einem Adventslied beginnt, dass dieses Lied, Worte aus diesem Lied, dann einfach im Herzen drin sind. Und wenn man an nichts denkt, ist die auf einmal anfangen, eben das zu machen, was Maria sagt und was von Maria gesagt ist in der Weihnachtsgeschichte. Sie bewegen sich in den Herzen. Und dann suchen wir sie vielleicht auch auf die Lippen. Wisst ihr, unsere Kirche, die evangelisch-lutherische Freikirche, war am Anfang eine Bibellesegemeinde. Das waren Leute, die waren nicht so gebildet waren, keine klugen Professoren oder Pastoren, sondern es waren einfache Leute, die sich zusammengesetzt haben mit anderen Christen, um in der Bibel zu lesen, um an diese Tankstelle zu fahren, um diese geistliche Nahrung aufzunehmen und Trost und Hoffnung zu haben, in dem manchmal so schwer am Alltag. Sind wir noch eine Bibellesebewegung? Nun gut, wir haben die Schwierigkeit, dass wir so selten zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, dass wir so weit voneinander wohnen. Aber durch die Möglichkeiten vom Internet haben wir ja doch die Möglichkeit, zumindest ein bisschen zueinander zu rücken und ja genau das zu tun. Die Bibel zu lesen, die Worte in unser Herz aufzunehmen und sie dort zu bewegen, damit wir durch die Worte der Schrift Trost und Hoffnung haben. Und dann erinnert der Apostel Paulus an noch eins in diesen Worten aus dem Römerbrief. Der Gott aber der Geduld und des Trostes, den gibt er uns ja, den Trost und die Geduld, er gebe euch noch was, nämlich, dass ihr einträchtig gesinnt seid unter einander Jesus Christus gemäß. Wir sind als Christen sowas wie eine Reisegruppe im Reisebus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mitgefahren seid mit so einem Reisebus. Da sitzen ganz verschiedene Leute drin. Da sitzt vielleicht ganz vorne der gelehrte Studienrat, auf dieser Reise mal selber sehen will, was er bisher in seinen Büchern gelesen hat. Und auf der letzten Bank, da sitzt ein Liebespaar, was mit sich selber beschäftigt ist und eigentlich gar nichts sehen will. Und dann sitzen ein paar Teenager, die bloß mitkommen, weil die Eltern das unbedingt wollen. Und vielleicht dann die Beschafter, Müller, Arbeiter, der eben wirklich mal ausspannen will und Urlaub machen will. Als Gemeinde sind wir auch so eine bunte Truppe. Von Jungen und Alten, von Leuten, die ganz unterschiedliche Ansichten und Einsichten haben, ganz unterschiedliche Pläne. Aber eins kann uns einigen. Ob es eine große Gemeinde ist, mit vielen hundert, die zum Gottesdienst kommen, oder ob es eine kleine Gemeinde ist, wie bei uns, wo bloß zwei, drei da sitzen, vielleicht in der Familie. Das ist ja die kleinste Gemeinde in der Familie, dass wir da ein Band haben, was uns einigt. Jeden Tag, nämlich, dass man zusammenkommt und Gottes Wort hört. Alle unterschiedlichen Ansichten, alle unterschiedlichen Weisheiten sollen da zurückstehen, da Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Ja klar, wo unterschiedliche Leute zusammenkommen, da gibt es unterschiedliche Wünsche. Die einen wollen die alten Lieder und Gesänge singen, die ihnen schon aus der Kindheit vertraut sind. Die Jugend möchte lieber rockigere Töne haben, um Gott zu loben und zu ehren. Und der andere möchte vielleicht am liebsten mit einem Akkordeon die Lieder begleiten, weil er gern solche Musik hört. Gut, wir müssen uns einigen. Wir wollen uns einigen, wir wollen uns nicht streiten. Wie wir unsere Gottesdienste feiern, wie wir zusammenkommen. Denn das Wichtigste ist, dass wir eben diese Kraftquelle anzapfen, dass wir durch diese Worte der Schrift, die Gott uns hat aufschreiben lassen, den Kontakt behalten zu dem Weinstock, der uns zu lebendigem Reben macht. Was macht die Advents- und Weihnachtszeit für dich so besonders? Die Kerzen können helfen. Und das warme Licht, wenn es dunkel und nebelig ist. Der süße Duft der Plätzchen kann helfen. Mit dem Kaffee dazu. Um die heimliche Stimmung zu erzeugen. Aber das alles kann auch schnell auseinanderbrechen. Das, was uns die Advents- und Weihnachtszeit so besonders macht, ist die Botschaft, die wir in den Worten der Schrift hören, die wir singen können, die wir lesen können, die wir besprechen können, die wir bedenken können, die wir in unserem Herzen bewegen können. Euch ist heute der Heiland geboren, der Herr in der Stadt Davids. Große Freude, Halleluja, gelobt sei Gott. Die Engel singen es dann in gewaltigen Chören. Ehre sei Gott in der Höhe. Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist das einmütige Band in der Familie, in der Gemeinde, und das ist die Kraftquelle für die Freude und den Trost in dieser dunklen Jahreszeit, dass wir uns freuen können. Jesus ist Mensch geworden. Er ist zu uns gekommen, um uns Licht zu bringen für unseren Weg, und er gekommen ist, um uns herauszuholen aus dem Dunkel dieser Welt hin in sein ewiges Licht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen als nächstes ein Lied singen, was